Überfallen dich deine Kinder manchmal auch mit neugierigen Fragen über die Muschi, die Erperwoche, die Regenbogenflagge? Reagierst du dann irritiert? Gehst du darauf ein auf diese Fragen und gibst eine ehrliche Antwort? Oder vertröstest du sie auf später? Redest um den heißen Brei herum oder ignorierst du sogar die Frage? In dieser Folge erkläre ich dir, was es mit den typischen Kinderfragen bei der Aufklärung auf sich hat und wie du easy und gekonnt darauf antworten kannst. Wartest du noch auf den richtigen Moment oder klärst du schon auf? Tauch ein in die bunte Welt der Sexualaufklärung und erhalte freshe Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadja, Sexualpädagogin und Host von Sexuelle Bildung, an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst, um mit Kids und Teenies über dieses spicy Thema entspannt zu plaudern. Hier erfährst du, wie du Kids und Jugendliche frühzeitig und altersgerecht aufklären kannst, bevor es mit Pickel, Periode und Pornos losgeht. Ich zeig dir, wie du diese Aufgabe selbst in die Hand nimmst, ohne dass Dr. Google und TikTok dir zuvorkommen. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von Aufklärung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Sei zusammen mit mir und der Sexquisite Community auf diesem Aufklärungsjourney unterwegs. Hallo, hallo, ich freue mich, dass ihr ja zu einer weiteren Folge von Altersgerecht aufklären dabei seid. Liebe Mamas, Papas, Onkel, Tanten, Gotti, Göttis, alle altersgerechten Aufklärungsfreunde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nadja, ich bin Sexualpädagogin und wie ihr wisst, möchte ich euch fit machen für die Aufklärung. In meinem Podcast und in meinen Angeboten, wie zum Beispiel der SOS-Aufklärungssprechstunde oder dem Get Fit Aufklärungstraining, unterstütze ich Eltern von Kindern und Teenagern dabei, wie sie eben frühzeitig und altersgerecht aufklären können. Ich zeige euch in meinen Aufklärungstrainings, wie ihr wertschätzend, locker und entspannt das spicy Thema im Familienalltag einbauen und bereden könnt, damit auch ihr während der Pubertät eine vertrauensvolle Beziehung weiterhin zu euren Kindern pflegen könnt und sie bei dieser wichtigen Entwicklungsaufgabe begleiten könnt. Stell dir mal vor, wie du dich mit allen anderen Freunden, Eltern unterhältst, die auch eben Kinder haben und sie dich ein bisschen irritiert und vielleicht auch ein bisschen neidisch angucken, wenn du ihnen darüber erzählst, dass ihr es ja so etabliert habt in eurer Familie, dass ihr über Crushes, Flirts, Liebeskummer, Sexspielzeuge am Küchentisch zusammen sprecht. Dann wirst du wahrscheinlich ein paar verblüffte Gesichter erkennen können bei deinen Freunden. Und heute geht es eben genau darum, wie kann man das so gestalten, dass es eben nicht so weird oder cringe oder wie auch immer rüberkommt. Das heißt, es bedeutet, es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man wirklich sehr, sehr easy und auch smooth und wirklich so entspannt und locker damit umgehen kann. Das Wichtigste dabei ist das Instrument. Es gibt so ein Modell, das ich dir heute vorstellen möchte. Das ist eigentlich das Modell der Kodierung von Carsten Wein. Es bedeutet, dass du dir zuerst mal die Frage natürlich von deinem Kind anhörst, wenn es eine Frage an dich stellt. Dann anhand der zweite Schritt wäre, dass du überlegst, gut, wo steht jetzt gerade mein Kind bei der psychosexuellen Entwicklung? Also welches Entwicklungsalter hat mein Kind? Wie kann ich das beachten? Aber auch welches Lebensalter? Also welche Themen zeigen sich aktuell bei meinem Kind? Welche Lebensthemen sind gerade spannend? Das heißt, du überlegst dir diesen wichtigen Aspekt und danach gibt es immer so eine sogenannte vordergründige Frage, mit dem dich dein Kind konfrontiert in dem Sinne. Und es gibt aber eine dahinterliegende Frage. Also das heißt, da findet so eine Art Kodierung statt. Manchmal haben wir ja das auch so, dass wir irgendwelche Fragen an Leute stellen. Wir wollen aber eigentlich was ganz anderes dahinter wirklich wissen. Getrauen uns aber vielleicht nicht gerade direkt so diese Frage zu stellen. Deswegen stellen wir so eine Scheinfrage, so eine vordergründige Frage, damit wir hoffentlich dann auch die dahinterliegende Frage beantwortet bekommen. Und das könnte jetzt zum Beispiel sowas sein wie: Warum hat dieser Mann da lackierte Fingernägel? Das ist doch nur für Mädchen. Wenn so eine Aussage kommt, wenn ihr vielleicht irgendwo unterwegs seid, im Zug oder sowas, dass du dann kurz innehältst und überlegst, okay, du hast dir die Frage angehört, du hast so diese Aussage gehört und dann ordnest du das ein bisschen beim Entwicklungsalter von deinem Kind ein und überlegst dir, warum stellt es jetzt vielleicht auch genau diese Frage? Und dann könntest du zum Beispiel sowas in dieser Art antworten. Guck, alle Menschen, die Nägel haben, dürfen die gerne lackieren. Das dürfen die selbst entscheiden. Das ist wie wenn man selbst entscheidet, welche Kleidung man tragen möchte, welchen Schmuck, welche Frisur. Das sagt nichts in dem Sinne über die Persönlichkeit von einer Person aus oder welches Geschlecht das sie haben. Das heißt, ein Mann ist immer noch ein Mann, auch wenn er jetzt mit oder ohne Nagellack rumläuft. Und auch wenn andere Leute damit vielleicht ihre Mühe haben. Ne? Das heißt, auch du selbst, ne, als Kind darfst du auch entscheiden, was du anziehen magst oder welche Hobbys, dass du machen möchtest, ob du jetzt heute, ob du gerne kurze oder lange Haare tragen möchtest, ob du, wie auch immer, ne. Das heißt, du bist und bleibst immer noch dich als Person und so wie lieben wir dich, so mögen wir dich und in dem Sinne, wie du dich der Welt präsentierst, das darfst du entscheiden. Das ist deine eigene Personality in diesem Sinne. Und das kann vielleicht auch gut sein, eben die dahinterliegende Frage wäre eigentlich eher so, ja, ist das ist doch nicht normal, dass dieser Mann jetzt Fingernägel lackiert hat und dann ist er doch kein richtiger Mann und das macht man doch nicht, das ist doch verboten und das gehört sich doch nicht. Und dahinter liegt natürlich der Aspekt, wenn ich irgendwas in unserer Gesellschaft nicht dem so gleich tue, wie es von mir erwartet wird, aufgrund von meinem Geschlecht oder wie auch immer, dass ich dann nicht wahrgenommen werde, dass ich nicht wertgeschätzt werde, dass ich vielleicht ausgeschlossen, diskriminiert und weggestoßen werde von anderen Menschen. Und das bedeutet, damit macht natürlich dein Kind gerade extrem deutlich, dass es sich ganz fest mit diesen geschlechterstereotypischen Rollenbildern auseinandersetzt und in diesem Sinne ja auch dazugehören möchte. Und vielleicht eben auch beim Freundeskreis. Das heißt, da gibt's vielleicht auch Momente, wo dein Kind unbedingt irgendetwas genauso machen möchte wie die Freunde, weil das einfach, damit es dazugehören kann. Und so ist es doch genau. Das heißt, schon Kinder in diesen Altersstufen haben natürlich schon ganz klar die stereotypischen Rollenbilder verinnerlicht. Die sind schon so aufgewachsen, sind schon so geprägt in diese Richtung. Das heißt, das ruft bei ihnen Irritation hervor. Und deswegen könnte jetzt zum Beispiel diese Frage in dem Sinne aufploppen. Das heißt, es ist sehr spannend, wenn wir diesen Fragen so auf den Grund gehen, warum sie diese Fragen stellen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das auch immer ein bisschen in den Kontext setzen. Also es würde in dem Sinne nichts bringen, wenn wir jetzt da in dem Sinne sagen würden, ja, das ist wirklich ein ganz komischer Kauz. Ja, das macht man doch nicht. Dann unterstreichen wir extrem fest diese geschlechterspezifischen Stereotypisierungen nochmals und würden dem Kind so mit aufzeigen, ja, wenn du was tust, was die Gesellschaft nicht so duldet oder was nicht der Norm entspricht, dann könntest du Gefahr laufen, dass du ausgeschlossen wirst, dass du vielleicht auch in dem Sinne, ja, darunter leidest, dass die Leute dich komisch angucken, dass die Leute dich vielleicht auch verstoßen, dass sie dich verspotten etc. etc. Das wäre in diesem Sinne die Lesson oder die Message, die dein Kind dann davon erhalten würde. Ich habe noch ein paar andere Fragen mitgebracht, die häufig auch von Kindern gestellt werden. Ich habe ein Beispiel, wo sich gut eignen, wo viele Kinder auch stellen, so gerade im Alter von so Kindergartenalter zum Beispiel. Muss man nackt sein für Sex oder muss man nackt sein zum Sex machen? Und dann wäre zum Beispiel eine mögliche Antwort, die du da sagen kannst, ja nicht unbedingt, ne? Es gibt viele Menschen, ziehen sich aus, berühren sich gegenseitig, ihren nackten Körper, umschlingen sich, die streicheln, reiben, drücken an ihrem Körper oder eben zum Beispiel am Rücken, am Hals, am Bauch, die küssen auch den Penis oder die Vulvina, die saugen daran, einander an den Genitalien, an den Brüsten und vielleicht auch am Poloch, wenn sie das mögen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass die Kinder dann verstehen, im Sex ist nicht nur Penis in Vulvina stecken, sondern ja, da kann man auch sagen, ja, manche mögen es aber ganz gerne noch, dass sie die Socken noch anbehalten oder das T-Shirt. Manche reiben sich zuerst mal an ihren Körpern und ziehen erst sich danach aus, ne? Also behalten die Kleider gerne an, weil es für sie sich dann so spannend anfühlt, wenn der Stoff dazwischen ist und so reibt. Also das heißt, da kann man so ein bisschen auch diese Aufdröselung machen und erklären, dass es eben nicht spezifisch jetzt darum geht, eben dass alle Menschen auf gleiche Art und Weise Sex miteinander haben. Das ist eine wichtige Lektion, die sie dabei auch lernen, weil kann auch sein eben, dass sie, weil oft in Abbildungen sind natürlich Menschen, wenn sie gezeichnet werden und nackt nackt sind, dann ist das automatisch gleich verbunden mit Sex. Das heißt, wenn wir nackte Menschen sehen, dann denken wir, ist das sehr, sehr schnell mit Sexualität assoziiert. Obwohl wir ja eigentlich, unser Körper zu Hause ist genauso geboren. Wir haben ja keine Kleidung an, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, es wird sehr schnell in einer Schublade gesteckt. Dann auch Fragen, die häufig von Preteens gestellt werden. Zum Beispiel mein Freund hat gesagt, dass es Pornos gibt und dass das mit Sex zu tun hat. Was ist denn Porno? Ne, das könnte jetzt zum Beispiel so ein 8-jähriges Kind gut mal fragen auch. Dann können wir dann sagen, auch antworten, ja, das ist richtig. Ne? Pornos sind meist Videoclips, die eigentlich für Erwachsene gedreht werden, gemacht sind zur Unterhaltung. Und meist sind das SchauspielerInnen, die da dahinter stecken, die diese Rollen übernehmen. Ne? Diesen Pornos sieht man meist nackte Menschen, wie die zusammen Sex haben. Und diese haben eben den Beruf, das sind PornodarstellerInnen. Und die haben so wie in einem Kinofilm, das ist so ein Drehbuch und dort steht, was die während der Szene machen müssen, tun müssen mit zusammen. Und viele erwachsene Leute gucken Pornos, weil sie das erregend finden, weil sie es spannend finden und das gerne anschauen möchten. Es gibt aber auch Menschen, die möchten das gar nicht anschauen. Und eben eigentlich ist es gedacht für Erwachsene, dass man das zur Erwachsenenunterhaltung ansieht. Es gibt aber natürlich auch schon Jugendliche, die das anschauen wollen. So, ne? Und dann hat man schon in diesem Sinne auch erklärt, ja, guck, es ist jetzt nicht, ich falle jetzt nicht vom Hocker, weil du mir diese Frage stellst und kipp gleich um oder verbiete das irgendwie, sondern es ist wichtig, dass du das weißt, dass es das gibt und dass dein Freund das richtig gesagt hat in diesem Sinne. Oder dann haben wir auch noch eine Frage in dem Sinne von Jugendlichen, die auch da in diese Richtung gehen, zum Beispiel, wie lang muss ein Penis sein? Ne, da mache ich zum Beispiel zuerst mal die Aufklärung über so körperliche Facts, Biofacts in diesem Sinne, so ein bisschen die Sexualorgane erklären, zum Beispiel, was denn die Eigenheiten sind, zum Beispiel auch bei Penissen, Penisvorhaut in dem Sinne erklären und wirklich so die Bereiche, die sehr sensibel sind und dass der Penis eben so Schwellkörper drin hat. Und man kann auch Sachen zeigen, also aufzeichnen oder sowas könnte man auch in diesem Sinne. Und dann wäre das die dahinterliegende Frage, die sich natürlich dahinter steckt, ist immer so, ja, bin ich richtig mit meinem Körper? Gehöre ich dazu? Ist mein Penis vielleicht komisch, schrumpelig, krumm, zu klein? Entspricht das nicht der Norm? Gehöre ich nicht dazu? Werde ich dann irgendwann ausgelacht, wenn ich mal Sex haben möchte oder so, wenn jemand meinen nackten Penis sieht? Also das heißt, die dahinterliegende Frage ist auch wieder sehr, sehr spannend, dass man dann auch in dieses Aufklärungsgespräch reinnimmt, eben, dass sehr oft Penisse gezeigt werden, die sehr proportional sind, die sehr groß sind, die ganz perfekt irgendwie aussehen und warum eben zum Beispiel auch gerade in Pornoclips sehr oft Menschen gezeigt werden mit sehr langen Penissen und dass das angeblich besser befriedigend ist für die Sexualität. Also das heißt, der lange Penis steht in der Gesellschaft irgendwie für Potenz, für Kraft, für Männlichkeit in diesem Sinne. Und dass man das dahinter, das heißt die dahinterliegende Frage, was Gefühle da damit auslösen, was da auch noch dazugehört, dass man die auch immer mit einbezieht. Das heißt, dass man diese anhand diesem Schema sich überlegt, gut, wo steht das Kind in der sexuellen Entwicklung? Was könnten jetzt vielleicht persönliche Bedürfnisse sein? Gefühle, die da reinspielen? Warum wird diese Frage gestellt? Waren da vielleicht Medien oder die Peer Group dafür verantwortlich? Also das heißt, es ist auch ein bisschen eben so dieses sexuelle Fremdbedürfnis, so diese Verwirrung gestiftet wird. Und deswegen findet eben diese Kodierung eigentlich auch meistens über diese Fragestellungen statt. Das erlebe ich in meiner Arbeit als Sexualpädagogin sehr oft. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, eben auch auf diesen Aspekt von der dahinterliegenden Frage einzugehen. Und das ist, was ihr als Eltern auch tun könnt. Nehmt die Frage wirklich auf. Tipps, damit ihr cool bleiben könnt, sind wirklich möglichst mit einfachen Worten beantworten. Immer gucken, wie alt ist das Kind, was verträgt es vielleicht auch, wann ist es vielleicht auch zu viel oder zu kompliziert. Und auch zweites, vielleicht wenn es dir auch zu persönlich wird oder du da vielleicht auch Grenzen für dich, persönliche Grenzen für dich überschreiten würdest, dann wirklich ehrlich zugeben, dass du das jetzt nicht erzählen magst oder nicht erzählen möchtest. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn du Fragen der der Kinder auch beantwortest, dass sie auch erkennen, hey, ja, da bin ich jetzt irgendwie gerade mit meiner Frage ein bisschen zu nahe getreten und das darfst du auch so kommunizieren. Das ist sehr wichtig. Dann zum Beispiel auch, wenn jetzt wirklich der Zeitpunkt gerade nicht passt, wirklich sehr ungünstig ist oder du eben keine Antwort bereithältst, dann erklär wirklich, ja, da weiß ich jetzt gerade keine Antwort drauf, aber ich finde es für dich raus und gebe dir Bescheid. Das heißt in diesem Sinne wie, die Frage ist mir wichtig, ich nehme dich ernst, aber ich habe jetzt gerade im Moment noch keine Antwort für dich bereit. Und der vierte Punkt, der auch wichtig ist, damit man cool bleiben kann, ist immer wieder dieses Gesprächsangebot machen für die Kinder. Proaktiv sein, wirklich nicht darauf warten, dass die Kinder von sich aus immer Fragen stellen. Das tun gewisse Kinder sehr, sehr gerne. Die sind neugierig auf alles Mögliche, was um sie herum passiert, in ihrer Welt passiert, in ihrem Alltag passiert. Aber nicht alle Kinder tun das. Das heißt hier auch nicht sich darauf ausruhen in diesem Sinne. Weil wir wissen ja, es ist deine Erziehungsaufgabe. Dann vielleicht auch zwei Fragen, die deine Kinder stellen, die du aber nicht unbedingt hören möchtest, ne? Zum Beispiel wie, was macht ihr eigentlich im Schlafzimmer, wenn es so komische Geräusche gibt? Das könnte vielleicht eine Frage sein oder, gell, das stimmt, dass Frauen den Penis vom Mann in den Mund nehmen, ist doch voll eklig, oder? Und das, machst du das auch? Und dass solche Fragen kommen, die sehr direkt sind, die vielleicht auch die eigene Sexualität und die eigene Biografie betreffen und dass man da sich wirklich überlegt, möchte ich darauf antworten? Könnte ich jetzt sagen, ja, das ist manchmal, wenn die Leute einverstanden sind, die zusammen Sex haben, dann kann das sehr schön sein, dass man gegenseitig zum Beispiel sich befriedigt, dass man auch mal den Penis in den Mund nimmt und daran saugt und leckt und dass man das macht, weil man gemeinsam auch sich dazu entschieden hat und das gemeinsam möchte und das schön findet und dass man der anderen Person auch diese Lust und dieses schöne Gefühl geben möchte. Aber natürlich, sobald irgendeine Person damit nicht einverstanden ist oder gezwungen wird, dann ist das Gewalt, dann hat das nichts mehr mit Sexualität zu tun. Sexualität, Zusammenleben bedeutet immer, dass man auch einverstanden ist, die miteinander Sex haben. Und deswegen in diesem Fall, wenn beide eingewilligt haben oder die Leute eingewilligt haben, dann ist das nicht grusig, sondern in diesem Moment auch schön für die Leute, die das miteinander teilen. Dann könnte man sagen, wenn es jetzt um die persönliche Frage geht, machst du das auch? Dass man da auch vielleicht sagt, gut, ich möchte dir das so jetzt nicht beantworten. Es geht mehr darum, ob das, es gibt Menschen, die das schön finden, aber es ist auch kein Muss, ne? Sexualität kann sehr unterschiedlich gelebt werden. Und ich möchte dir jetzt diese Frage nicht beantworten, weil die ist mir jetzt zu nah, die ist mir jetzt zu persönlich. Das darf man auch sagen als Eltern, wenn da vielleicht eben eine persönliche Grenze überschritten wird. Dann gibt es natürlich auch immer gewisse Do's and Don'ts bei den Aufklärungsgesprächen, wenn man die im Alltag führt, ne? Und zu den Do's gehören wirklich, dass man passend aktuelle Lebensthemen nimmt, Entwicklungsthemen des Kindes. Und die erkennt man am besten eben anhand der typischen oder versteckten Signale. Das heißt, das ist spezifisches Verhalten, sexuelles Verhalten, welches deine Kinder zeigen, die man als Gesprächsanlass nehmen kann. Wenn du jetzt sagst, ja, was typische und versteckte Signale, ich verstehe jetzt hier nur Bahnhof, dann kannst du dir unbedingt mein Sexualaufklärungsquiz, ist dein Kind schon ready für die sexuelle Aufklärung, kannst du dir herunterladen auf meine Webseite. Du findest den Link in den Shownotes und da weißt du dann auch, von was ich spreche. Da kannst du mal ein bisschen beobachten, was zeigt denn vielleicht dein Kind schon auch für typische oder versteckte Signale, die du aufnehmen könntest, die Anlass geben könnten, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt für Sexualaufklärung sein könnte. Zum Beispiel aus dem Alltag genommen, wenn zum Beispiel die Kinder zusammen Körpererkundungsspiele machen mit den Nachbarskindern, dann könnte das als Anlass genommen werden, im Alltag oder auch, wenn es jetzt um Privatsphäre beim Baden, Duschen, Umziehen geht oder du auch vielleicht auf dem Rechner von deinem Teenie eine Suchanfrage siehst wie, was ist eine Golden Shower und du denkst dir so, okay, was ist der Anlass, dass mein Kind jetzt sich anscheinend für irgendwie eine sexuelle Aktivität da interessiert und irgendwie was rausfinden möchte, dann kann man das natürlich auch als Anlass nehmen, um darüber zu sprechen. Dann ist es natürlich auch wichtig, eben diese Alltagsmomente dafür zu nutzen. Also wirklich die Gespräche während des Einkaufens, Autofahrens, beim Essen zubereiten, wenn man im Badezimmer ist oder beim Film gucken, beim Spazieren. Also kurze und niederschwellige Gespräche einbauen, verflechten und nicht irgendwie so künstlich irgendwie Kinder irgendwohin zitieren und dann einen Vortrag halten in diesem Sinne. Das wäre nicht so passend, sondern eher eben so diese in den Alltag verwobenen Gesprächsanlässe. Dann auch, was auch ein gutes Do ist, ist das T von meiner Plate-Methode. Sexuelle Aufklärung ist immer Teamwork. Das bedeutet, Kinder und Jugendliche haben ja ein Recht auf sexuelle Aufklärung und es ist wichtig, ihre Intimsphäre zu wahren, aber eben auch ihre Bedürfnisse und Grenzen zu spüren. Und es ist wichtig, dass man da erkennt, dass die Aufklärung eben wechselseitig ist, ne? Dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dass man da wirklich auch auf das Kind eingehen sollte und da auch deswegen Teamwork. Ne? Was da hingegen wirklich gar nicht geht, die Don'ts bei der Aufklärung oder bei den Aufklärungsgesprächen ist natürlich so dieses einmalige SOS-Aufklärungsgespräch zu führen, wenn jetzt eben das Kind schon im Teenageralter ist oder jetzt in die Pubertät kommt, dann ist meistens schon ein bisschen der Zug schon langsam ein bisschen abgefahren. Man muss ein bisschen hinterher springen. Wenn man dann, könnte dann natürlich auch sein, dass dann die ersten paar Anläufe auch ein bisschen holprig werden, wenn man erst dann beginnt mit der Sexualaufklärung. Dann wichtig auch, diese Panikthemen nicht unbedingt immer gerade nur an vorderste Stelle stellen. Da spreche ich jetzt zum Beispiel von typischen biologischen Themen, auch Verhütungsmethoden oder Schutz vor Missbrauch. Das sind auch wichtige Themenfelder. Ich möchte das überhaupt nicht negieren. Aber es ist so wichtig, auch über die positiven Seiten der Sexualität zu sprechen, positiven Aspekte, weil schlussendlich wollen wir ja auch unsere Kinder und Jugendlichen nicht verängstigen in dem Sinne und in dem Sinne auch schockieren oder dass sie irgendwie auch das Gefühl haben, dass es alles was Schlechtes und Negatives, sondern dass sie mit einem guten Ja-Gefühl dann auch Entscheidungen treffen können, hoffentlich eben reflektierte, damit sie eben selbstbestimmt über ihre späteren sexuellen und romantischen Beziehungen entscheiden können. Das heißt, was auch noch ein Punkt ist, was auch nicht wirklich geht bei den Aufklärungsgesprächen, dass du eben denkst, dass dein Kind kein Interesse zeigt für das Thema, weil es eben vielleicht vordergründig nicht so neugierig ist und jetzt so diese typischen Fragestellungen bei dir bringt, sondern ja, dass du dich eben wunderst, warum dein Kind jetzt keine Fragen hat und nicht auf dich zukommt und du hättest vielleicht fest damit gerechnet, aber da ist nichts passiert. Das ist eben bei meiner Kundin Nathalie eben auch so gewesen und da haben wir dann rausgearbeitet eben, dass es im Vordergrund vielleicht nicht so die ganz klaren typischen Fragen gekommen sind, aber sich eben ganz viele versteckte Anzeichen da verborgen haben. Und deswegen ganz klar, geht da proaktiv wirklich eben an die Sache ran. Dann gibt's natürlich ein paar Fehler, die dafür sorgen, dass deine Kinder eben leider nichts mehr zu Sex fragen. Das kann auch passieren. Und dann hat das meistens eine von diesen Gründen. Der erste könnte sein, dass du dir für die Fragen deiner Kinder keine Zeit nimmst, dass du sie ständig auf später vertröstest oder du sagst ihnen, sie seien einfach zu jung, sie sollen davon noch nichts wissen. Oder du ignorierst ihre Fragen, ne? Oder reagierst vielleicht auch verärgert, jetzt nerv mich nicht mit dem und das ist nichts für dich, für deine Ohren, du bist noch viel zu jung. Dann gibst du wirklich das Signal, dass es was Verbotenes ist, dass es tabu ist, dass man als Kind nicht mit seinen Eltern über diese Themen spricht. Dann blockst du total und machst eine Barriere, machst eine Grenze, eine Wand fährst du da hoch und das ist eher kontraproduktiv, würde ich dir nicht empfehlen. Dann auch, du schiebst die Verantwortung ab, ne? Das heißt, du verweist ständig auf andere Bezugspersonen. Ja, geh mal die Mama fragen oder ja, also das weiß ich doch nicht, frag doch mal deine lesbische Tante oder guck doch das nach bei Dr. Google und TikTok, da findest du ja sowieso ganz viele Sachen über dieses Thema. Das heißt, du gibst ständig auch diese Verantwortung ab, die du eigentlich hast als erziehungsberechtigte Person, weil Kinder und Jugendliche fragen, die brauchen dringend ihre nächsten Bezugspersonen, Vorbilder, mit denen sie über diese Themen sprechen können, um auch diese Informationen zu sortieren zu können. Und klar haben sie vielleicht ihre Peers, mit denen sie darüber sprechen können, aber die haben ja meistens auch nicht so viel mehr Informationen oder wirklich echte Erfahrungen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass du dafür zuständig bist und da auch darauf eingehst. Der nächste Punkt oder der nächste Fehler, der dir vielleicht passieren kann, warum deine Kinder dann keine Fragen mehr stellen an dich, wäre dann wirklich, dass du ihnen das Gefühl gibst, dass diese Fragen, die sie stellen, einfach dumm sind und dass sie sich doch da nicht so anstellen sollen und dass sie darüber wirklich besser mit ihren Freunden sprechen sollen. Also das heißt, du gibst irgendwie wirklich ihnen zu spüren, dass der Themeninhalt einfach, ja, dass der nicht passt und dass sie doch noch nicht so weit sind oder dass sie das doch schon wissen müssten, so in die andere Richtung rum. Und das kann auch wieder abschrecken oder so enden, dass sie natürlich dann nichts weiter Fragen kommen. Dann könnte es aber auch sein, dass du komplett in die andere Richtung schlägst, nämlich dass du sehr, sehr ausgiebig erzählst von deinen eigenen Sexerlebnissen aus deiner Jugend und das will nun wirklich niemand hören als Kinder von seinen eigenen Eltern. Das überfordert sie auch meistens megamäßig und es ist auch wirklich nicht die entsprechende Art. Es ist auch sehr übergriffig und deplatziert. Deswegen kann es auch sein, dass da die Kinder und Jugendlichen dann abblocken und sagen, nee, sonst kriege ich da wieder irgendwie Bilder in den Kopf, die mir dann nicht wieder rausgehen, wenn da meine Eltern mir irgendwas erzählen darüber. Das heißt, versuch wirklich diese Fehler zu vermeiden, damit wirklich deine Kinder dir auch weiterhin Fragen zum Thema Sexualität stellen. Dann habe ich dir heute auch noch 3 Aufklärungsbücher mitgebracht, die ich dir wirklich empfehlen kann, die du nutzen kannst für die Sexualaufklärung, eben um gewisse Gespräche auch anzuregen und da auch darauf einzugehen. Das wäre einerseits so für 5-6-Jährige, zum Beispiel meine Patenkinder haben die auch. Das ist einerseits Lina, die Entdeckerin, und Bruno geht hoch hinaus. Die Lina, die ist eine Entdeckerin und die erforscht alles, nämlich vor allen Dingen eben geht sie auf diese fantastische Reise von einem ganz besonderen Körperteil, nämlich der Vulva, ne? Und das kann man wirklich schon ab 3 Jahren kann man das. Es ist wirklich für so Kindergartenstufe sehr gut geeignet, dass hier wirklich viele Bilder gezeigt werden auch und dass sie sich überlegt, ein Körperteil, wie nenne ich denn zum Beispiel auch meine Vulva, meine Vulvina, was gebe ich dir für einen Namen? Dann ist es auch so, dass die unterschiedlichen Teile benannt werden. Das heißt, es ist wirklich, 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 sie ist da auf einer Entdeckungsreise. Da sieht man das auch ein bisschen hier. Also sehr, sehr spannend und da lernt man sehr viele Begrifflichkeiten auch. Und ist auch spannend, hier hat sie dann im Badezimmer Dinge gefunden. Auch die Unterscheidung eben zwischen Vagina und Vulva, was viele ja auch zum Teil Erwachsene nicht richtig wissen. Ist sehr, sehr wichtig, dass sie da diese Unterscheidung schon von klein auf richtig benennen und richtig wissen, was wo passiert im Körper und wie man das benennt. Und da kann ich das wirklich sehr empfehlen. Dann haben wir das Pendant für die Kinder mit Penis. Haben wir Bruno geht hoch hinaus oder will hoch hinaus. Da sieht man auch, wie Bruno unterwegs ist und sich auch überlegt, ja, wie sage ich denn dem Penis? Und was kann ich da alles lernen? Also das heißt, er träumt davon, mal mit einer Rakete ins All zu fliegen. Und er geht auch eben auf diese Entdeckungstour und lernt da seinen Körper besser kennen. Das heißt auch eben, wenn was passiert, ne, einmal eines Morgens erwacht er dann und dann ist quasi der Penis steif und dann hat er Fragen dazu, was passiert denn, warum passiert das und wie sich das schön anfühlt und was das für ein tolles Gefühl auch ist. Also das heißt, es gibt hier wirklich sehr kindergerecht, wird da vermittelt, auch mit diesen Mythen und Klischees zum Thema Penis und Körper allgemein. Das heißt, ein sehr schöner Zugang auch, den ich empfehlen kann. Wenn man jetzt auch zum Beispiel so noch Geschenke machen möchte, kann man das sehr gut verschenken. Dann ein zweites Buch, eher für die Stufe vielleicht von Preteens, so Schulstufe. Sehr, sehr spannend. Das ist, das nennt sich von wegen Bienchen und Blümchen. Das heißt, es ist eine Aufklärung für und auch vor allem viel auch über Körperwissen. Da sieht man zum Beispiel auch die unterschiedlichen Familienformen da, über die aufgeklärt wird, ne, dass es nicht immer nur die klassische Mama-Papa-Situation gibt, sondern dass es eben auch mal Männer mit einem Baby gibt. Dass es Alleinerziehende für Familien gibt, Kleinstfamilien, dass nicht alle Familien blutsverwandt sind in dem Sinne. Oder auch eben, da gibt es auch sehr spannend darin, ist, wenn es ums Thema Körpererkundungsspiele geht, da werden auch Beispiele gemacht. Das heißt, man sieht hier auch dann Regeln, die man beachten sollte, zum Beispiel, dass man sich nichts in die Körperöffnung reinsteckt, weil man da ja was auch verletzen könnte. Dann gehen sie auch ganz schön darauf ein, was das so schön kribbelt, ne? Vielleicht bei den Genitalien. Und das heißt, da geht's natürlich eben auch so ein bisschen dieses schöne warme Gefühl, wenn der Penis steif wird oder wenn man an der Vulva reibt und so. Das bedeutet, das Kribbeln oder ist hier das Thema? Was ist denn da unten los und was kribbelt da so schön? Also es ist wirklich auch von FachärztInnen und SexualpädagogInnen geschrieben, sehr kindergerecht, kann ich wirklich sehr auch gut empfehlen. Dann für die was älteren Teenager vielleicht auch schon, empfehle ich immer sehr gerne Sex in echt. Da gibt's wirklich viele verschiedene Themenfelder, die da drin sind in diesem Buch. Zum Beispiel Lust und Unlust, All Bodies Are Beautiful, Gönn Dir, es geht um Solosexualität, es geht auch um LGBTQIA+, also das heißt geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierungen. Dann geht es sehr viel auch um Dating, Liebe und Beziehung, Sextoys, Pornos und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich, was ist eigentlich alles Sex, wo beginnt das, wo hört das auf? Es ist eher sehr witzig auch illustriert, also so comic-mäßig, es gibt viele erste Male und eben, wie ist das eigentlich, wenn man verliebt ist, wie erkennt man das, wie kann man mit jemandem zusammen sein, also wirklich so ein Buch für die Pubertät, wenn es wirklich diese anstrengende Achterbahnfahrt wird, kann ich auch sehr gut für diese Zielstufe empfehlen. Das heißt, all diese Bücher haben wirklich auch sehr viele Themen da drin, die ich dir wirklich von Herzen empfehlen kann, wie man eben mit Kindern und Jugendlichen über typische Gespräche, Aufklärungsgespräche auch führen kann. Dann habe ich dir noch etwas, was ich dir auch empfehlen kann. Und zwar habe ich ein Aufklärungsboard. Da ist es so, dass ich ganz viele Schlüsselthemen drin habe für die sexuelle Aufklärung. Ne? Da ist zum Beispiel dann drin mein einzigartiger Körper, ich und meine Gefühle, meine Freunde, meine Familie. Ich lerne meine Sexualität entdecken, Geschlecht und Rollen oder Grenzen, sexualisierte Gewalt und Umgang mit Medien. Und bei diesem Aufklärungsboard ist das so, dass dann künftig auch, dass ich das auf einem Padlet habe, das heißt ein digitales Board, da gebe ich eben auch unterschiedliche Medien preis oder was man alles dann nehmen könnte und besprechen könnte. Also wirklich so typische Top-Themen und Top-Tools für die Altersstufen ein bisschen sortiert. Da kann man sich auch eine Möglichkeit schaffen und da in diesem Sinne wirklich auch Themen nehmen und anschauen und besprechen, die wirklich gerade relevant sind. Je nach Altersstufe gibt es da ganz viele gute Medien und die habe ich da auf diesem digitalen Aufklärungsboard zusammengestellt. Das ist kostenlos natürlich für diejenigen, die das Get Fit Aufklärungstraining bei mir buchen. Das ist da inkludiert und für alle anderen stelle ich das dann bald zur Verfügung, dass man das im Shop bestellen kann. Ich werde dir das mitteilen, sobald es soweit ist. Kriegst du den Zugang, wenn du das bei mir kaufst. Und da findest du dann auch immer wieder mal aktualisierte Möglichkeiten, die dir dabei helfen, auch gezielt Medien zu finden. Also was kannst du mit nach Hause nehmen, mit zu dir nehmen für die Aufklärungsjourney, dass du wirklich auf diese typischen Kinderfragen antwortest, dass du dich da auch ein bisschen vielleicht eben fit machst, dass du da trainierst, wie du auf diese reagieren könntest, welche Antworten, dass du da geben könntest, dass du dir eben immer überlegst, dass hinter einer bestimmten Frage, vordergründigen Frage, auch immer eine dahinterliegende Frage stecken könnte und dass es aber manchmal auch ganz einen anderen Kontext und Zusammenhang hat, wie du dir vielleicht denkst, wie bei diesem Beispiel mal von eben Melanie, meiner Podcast-Mama, die mal dabei war und eben gefragt wurde, was ist eigentlich ein Fetisch? Dazu kannst du dir die Folge Nummer 29 anhören, drei Wege, wie du mit deinem Teenie über Pickel per Nude und Porno sprichst. Und da genau erwähnt sie dann, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist. Also das heißt wirklich listen and speak. Das ist so mein Plädoyer, was du mitnehmen kannst. Sprich darüber, nutze verschiedene Alltagsmomente für die Sexualaufklärung. Und dann kommt das sehr gut. Ja, falls du dich eben jetzt gerade auch mit vielen Fragen herumschlägst und dir unsicher bist, wie du das Thema bei deinen Kindern angehen sollst, biete ich dir meine SOS-Aufklärungssprechstunde für 79 Schweizer Franken an. Da treffen wir uns im 1:1 online für eine Stunde und besprechen all deine Fragen. Ich gebe dir Tipps und Strategien und Erfahrungen mit, wie du eben mit der Sexualaufklärung deiner Kinder umgehen kannst. Und wenn du magst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal in einem Monat zur nächsten Folge wieder dabei bist von Altersgerecht aufklären. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und deinen FreundInnen mit Kindern davon erzählst und an andere interessierte Eltern von Preteens oder Teenies weiterleitest. Denn sie freuen sich bestimmt auch über Unterstützung bei diesem spicy Thema. Exquisite Grüße und wir hören uns.